Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader.
Ja, hallo liebe Zuhörer, mein Name ist Tom Jacobi, viele von euch und Ihnen kennen mich ja bereits und mein Wikifolio, das ich unter dem Namen Erntehelfer führe. Ich bin Wirtschaftsmathematiker und investiere vorrangig in deutsche Small Caps.
Mein Name ist Peter Heinrich, heute aus unserem mobilen Podcast-Studio. Na dann, lass uns mal die Ernte einfahren. Dein Wikifolio-Trader-Name ist ja Erntehelfer. Dein Wikifolio-Name ist ja Doppelanalyse, Chance, SL+. Was heißt eigentlich dieses SL+?
Das ist jetzt natürlich schon viele Jahre her. Seit 2013 führe ich das Wikifolio. Und ich war damals sehr kreativ mit meinem Namen Erntehelfer. Das Wikifolio habe ich etwas technisch benannt. Und das SL, das sollte eine Kurzform für Short and Long stehen. Also den Plan sowohl in zurückgehenden Marktphasen als auch in steigenden Marktphasen das Portfolio aktiv zu managen und darauf zu reagieren. Das war die Idee dahinter. Ich glaube, ehrlicherweise würde ich es heute anders nennen. Aber man kann den Namen nicht ändern. Und es ist keine Katastrophe. Insofern alles gut. Wichtig ist, glaube ich, die Rendite und nicht der Name am Ende. Hoffe ich zumindest.
Das stimmt. Okay, welche Rendite fährst du ein?
Ja, mit der Rendite kann ich sehr zufrieden sein. Also seit Ende 2013 waren das jetzt durchschnittlich nach allen Gebühren 12,8% im Jahr. Und das, obwohl jetzt ja auch zuletzt die Märkte dank Donald nochmal zurückgegangen sind. Damit kann ich also sicherlich sehr zufrieden sein. Insgesamt hat sich das Portfolio jetzt seit Start etwa vervierfacht und man sieht am Chart, glaube ich, ganz schön, dass das auch eine einigermaßen kontinuierliche Entwicklung ist. Man nimmt natürlich die großen Bewegungen immer wieder auch mit, die der Markt macht. Da kann man nicht ganz ausweichen, aber es hat sich schon gezeigt, dass dieses Prinzip des Chancensuchens in negativen Marktphasen, um dann stark aus der Krise rauszustarten, dass das immer wieder ganz gut funktioniert hat und ich deshalb die deutschen Indizes auch sehr locker outperformen.
Du hast Trump angesprochen. Es geht ja kein Satz, kein Tag vorbei. Ich muss alle 5 Minuten gucken, was jetzt die neueste, wichtigste Meldung. Seit dem Trumpschen Liberation Day, da sind ja viele Depots durcheinander gekommen. Wie bist denn du da durchgekommen? Und spannenderweise, du hast jetzt 100% Investition, also du hast kein Cash zum Nachkaufen. Wie waren die letzten 12 Tage für dich?
Ja, wahrscheinlich genauso spannend und aufregend wie für die meisten. Vielleicht vorweg, dass ich kein Cash halte. Das ist eigentlich total typisch für mein Wikifolio. Ich betreibe eigentlich kein Market Timing in der Hinsicht, dass ich versuche vorauszusehen, wann der Markt steigt oder fällt. Ich glaube, das bewährt sich gerade jetzt auch in diesen Phasen, wo jemand so sehr erratisch wie der Trump im Weißen Haus vorgeht, wo man also überhaupt nicht prognostizieren kann, ob er jetzt in der nächsten Stunde seine Zollpolitik wieder völlig über den Haufen wirft. Das ist ja leider alles andere als ausgeschlossen. Es geht ja wirklich hin und her. Insofern, langfristig steigen die Märkte und da möchte ich dabei sein, da möchte ich nichts verpassen. Deshalb steige ich nicht aus, weil ich glaube, dass möglicherweise zwischenzeitlich mal kurz die Märkte fallen. Denn wenn das schief geht, dann habe ich vielleicht den Anstieg verpasst. Ne? Also das mache ich nicht. Ich bin in der Regel zu 100% investiert. Und gleichwohl ärgere ich mich natürlich sehr darüber, wenn dann wegen solcher unbedachten, aggressiven Pläne, wie der Trump sie im Moment verfolgt und dann ja auch immer lautstark ausposaunt, wenn deshalb die Märkte so stark einstürzen. Das hat auch mein Wikifolio zunächst um 10% getroffen. Ich hatte dann direkt auch einen Kommentar geschrieben und darauf hingewiesen, wie veränderlich die Meinungen Trumps ja auch sind und dass ich natürlich auch hier investiert bleibe und mich für einen Wiederanstieg vorbereite. Und die Hälfte dieser 10%, die hat das Wikifolio jetzt ja mittlerweile auch schon wieder reingeholt. Ich glaube, wenn man sich mit diesen Werten beschäftigt, die ich im Wikifolio habe, dann erkennt man, dass die einzelnen Werte doch sehr zollresistent sein sollten.
Das finde ich spannend.
Im Maße natürlich.
Das finde ich spannend. Ja, lass uns einsteigen in den Wikifolio. Also du hast 14 Werte drin, zum Beispiel auch Sixt Pro Credit Holding. Warum hast du Volkswagen neu dabei?
Ja, Volkswagen ist vielleicht der Wert, für den diese Aussage von gerade am wenigsten gilt, dass sie resistent gegen Zölle sind. Habe ich unglücklicherweise kurz vor Verkündung dieser Zölle gekauft. Deshalb war das tatsächlich vom Timing her suboptimal. Hätte ich es mal vorher gewusst, wussten wir alle nicht. Aber gleichwohl würde ich auch auf dem jetzigen Niveau sehr gerne Volkswagen neu kaufen, denn die Aktie, die ist einfach sehr günstig bewertet, wenn ich mir das angucke. Ne? Also das Ergebnis pro Aktie lag 2024 bei 21 Euro. Das heißt, wir haben hier ein KGV von gut 4, was ja wirklich extrem günstig ist. Jetzt muss man sich natürlich immer angucken, KGV hin und her, wie nachhaltig ist das Ganze, denn sonst ist so ein KGV natürlich nichts wert. Aber da sind eher negative als positive Sondereffekte in den Jahreszahlen drin gewesen, weil VW sich ja restrukturiert. Und wir sehen den Jahresausblick für 2025, der ganz klar sagt, dass VW das gleiche Ergebnis 2025 erneut plant. Und ganz wichtig ist mir, dass diese Planung jetzt nach den Q1-Zahlen, die VW schon veröffentlicht hat, und da war die Zollproblematik auch schon bekannt, diese Zahlen nochmal bestätigt hat. Das heißt, trotz der Zölle geht VW weiter davon aus, auch 2025 ein Ergebnis in ähnlicher Höhe einzufahren. Und dann ist die Aktie natürlich an diesen Gewinnen gemessen sehr günstig. Dazu kommt, dass wir mindestens im Heimatmarkt jetzt einige positive Impulse spüren werden. Einmal mit Entbürokratisierung, aber auch das neue E-Auto-Förderprogramm. Und ich möchte gerne darauf hinweisen, das überrascht viele immer. Denn so medial denken alle ganz gerne, Deutschland ist abgeschlagen im Thema E-Autos und hat da irgendwie alles verpasst. Ist vielleicht auch eine spannende Frage für die Zuhörer zum Mitraten, vielleicht auch für dich. Wie viele der Top 6 Elektroautos kamen denn jüngst aus dem Volkswagen-Konzern, also der meist zugelassenen Elektroautos?
In Europa generell?
In Deutschland.
In Deutschland.
Also jetzt nur Heimatmarkt betrachtet, ist natürlich klar, das ist nicht der einzige Markt für VW, aber es zeigt natürlich schon eine gewisse Relevanz.
Von den 6, Deutschland ist, von den 6 in Deutschland meist zugelassenen, ich würde sagen 2 oder 3, wahrscheinlich i4, i7. Dann würde ich vermuten irgendwie noch BMW, Mercedes, also die Dienstfahrzeuge. Ist da überhaupt noch ein Tesla dabei?
Ja, also wenn ich so schon frage, dann
weißt
rät natürlich. Man natürlich automatisch schon ein bisschen hoch. Ne? Und du hast jetzt direkt mit 3, glaube ich, schon höher geraten, als man erstmal raten würde, wenn man jetzt nur so diese mediale Stimmung bekommt, dass Deutschland so abgeschlagen sei im E-Automarkt oder die deutschen Hersteller. Tatsächlich sind es alle sechs meist zugelassenen Elektrofahrzeuge in Deutschland kommen aus dem Volkswagen-Konzern. Da ist kein Tesla dabei, da ist kein Chinese dabei, da ist kein Fahrzeug von Stellantis dabei. Alle von VW-Konzern.
Okay, schöne Statistik. Jetzt müssen wir gegenrechnen, wie viel Fahrzeuge sind es, aber aus zeitlichen Gründen, lass uns mal weitermachen. Also unter anderem bei dir in deinem Wikifolio ist Jock dabei, Deutsche Rohstoff und Uzin Uz. Das ist eine Aktie, die immer auf dem Boden liegen bleibt. Kann man das so sagen?
Mit Augenzwinkern? Ja, schönes Wortspiel. Uzin Uz, sehr bodenständige Aktie. Für die, die das Unternehmen nicht kennen, also Uzin Uz stellt alles rund um Bodenbeläge her. Und zwar eigentlich weniger den Bodenbelag selbst, sondern alles zum Verarbeiten und Einbau dieser Bodenbelegung, also spezielle Klebstoffe, alles, was man auf dem Bau so braucht. Und Uzin Uz würde sicherlich stark von einer Bauwende profitieren. Und das ist natürlich ganz interessant, denn erstens, dazu gesagt, also Uzin Uz ist natürlich sehr abhängig vom deutschen Markt und die Bundesregierung, die tut ja gerade sehr viel dafür, dass wieder mehr Wohnungen insbesondere in Deutschland gebaut werden. Dazu kommen die sinkenden Zinsen. Wir sehen eine gewisse Marktbelebung. Übrigens auch, vielleicht kommen wir gleich noch zu, wenn wir uns die jüngsten Zahlen von Nordwesthandel im Bausektor angucken, da sehen wir das auch. Und insofern bin ich sehr zuversichtlich für die Entwicklung von Uzin Uz. Und wenn man sich dann noch anguckt, dass das Ergebnis pro Aktie 2024 im Krisenjahr für den Bausektor bei 5,85 Euro lag, also wir einen KGV von 10 bis 11 haben, ja 11 etwa, und wir dann diese positive Entwicklung annehmen können, bei einem super soliden, super bodenständigen Unternehmen, dann glaube ich, erkennt man, dass hier großes Potenzial vorhanden ist. Und das möchte ich gerne abschöpfen und mitnehmen. Viele andere Aktien im Bausektor haben diese positive Prognose schon ein bisschen vorweggenommen. Uzin Uz eigentlich noch nicht so, vielleicht auch, weil es ein kleiner, eher unbekannter Wert ist. Und ja, ich freue mich auf das, was da kommt.
Du hast jetzt Nordwesthandel angesprochen. Wie sieht denn hier das Volumen aus? Die haben ja kurz Zahlen gehabt vor kurzem. Man kann sagen, ist das so eine Art Einkaufsgemeinschaft für Händler?
Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Also Nordwesthandel ist der deutsche Vertreter im europäischen Stahleinkaufsverbund und der ist noch relativ neu. Bisher hat man das eigentlich vor allem auf deutscher Ebene gemacht. Das heißt, man bündelt Kaufinteressen, um vor allem Stahl günstiger einzukaufen. Da geht es dann nur um kleine Prozentwerte, die man damit erreicht, sodass Nordwesthandel mit diesem klassischen Geschäft des Stahlhandels eigentlich auch kaum Geld verdient. Gleichzeitig prägt es dieses Geschäftsvolumen, das es regelmäßig veröffentlicht und auch gestern veröffentlicht hat, sehr stark, weil vor allem eben diese Umsätze im Stahlhandel massenhaft stattfinden. Viel wichtiger für den Gewinn von Nordwest sind die Zusatzprodukte. Man muss sich das so ein bisschen wie eine Plattform vorstellen. Also Nordwesthandel bietet diesen Service, den Stahl günstiger einzukaufen, verdient damit eigentlich kein Geld, macht damit eine schwarze Null, aber sagt dann, okay, ihr kauft Stahlprodukte ein, dann braucht ihr auch wahrscheinlich diese Softwarelösung. Dann braucht ihr eine Lösung für die Lieferkettenrichtlinie. Dann braucht ihr eine Lösung für die Präsentation der Produkte bei euch in den Läden. Und all das kann ich dann zusätzlich verkaufen und damit verdient Nordwesthandel sein Geld. Dazu betreiben sie ein großes Zentrallager, bauen jetzt sogar nochmal ein größeres, wo sie in der Lage sind, und auch das ist dann wieder interessant, vielleicht im Hinsicht auf die Zollproblematik, wo sie in der Lage sind, Waren, die man aus China importiert und die viele metallverarbeitende Unternehmen hier in Deutschland brauchen, innerhalb von 24 Stunden in Deutschland anliefern zu können, ohne irgendwelche Zollproblematik, ohne irgendwelche Einfuhrproblematik. Und das ist natürlich sehr praktisch. Da zahlt man dann oder zahlen viele Unternehmen auch gerne 3, 4 oder 5% mehr, als wenn sie selber importieren, wenn sie den ganzen Stress drumherum nicht haben und wissen, in 24 Stunden ist das Teil da, anstatt dass ich es in China bestelle, mir um alles selber Gedanken machen muss, das abwickeln muss, das ja auch erstmal können muss und dann hoffen muss, dass es in 4 Wochen da ist. Und damit verdient Nordwest eine Menge Geld.
Zurück zu Trump und die klassische Frage: Was hast du heute zu verzollen? Du hast da 2 Werte im Wikifolio drin, wo ich denke, na so gut klingt das am Anfang gar nicht. Oder täusche ich mich da? Also einmal ist es ein Autoliners, Höpfjet, ich weiß gar nicht, wie das richtig ausspricht, du wirst mir es gleich sagen. Und Eurokay, sagt schon ein bisschen der Name, also ein Logistikkonzern, überwiegend mit Containerumschlag tätig ist. Und ja, da wird der Container sozusagen von Kay zu Kay transportiert auf Schiff zu Schiff. Wie steht es denn mit diesen beiden Aktien?
In der Tat, beides Aktien, die vom globalen Handel abhängig sind und deshalb theoretisch stark betroffen sein könnten von dieser US-amerikanischen Zollproblematik. Wenn man sich dann ein bisschen genauer anguckt, löst es sich bei Eurokay eigentlich besonders schnell auf, denn Eurokay betreibt Containerterminals in Europa und Nordafrika, aber im Wesentlichen in Europa. In Deutschland beispielsweise den Tiefseehafen in Wilhelmshaven, wo jetzt erhebliche Frachtmengenausweitungen dank der Gemini-Kooperation zwischen Maersk und Hapag-Lloyd anstehen. Insofern hat man hier erstmal einen sehr großen Wachstumsimpuls, den man hat. Und da muss man jetzt im Grunde gegenrechnen, einen möglichen negativen Effekt durch diese Zollproblematik. Wenn man sich anguckt, von europäischen Containermengen gehen etwa 10-15% in die USA. Und diese 10-15%, die unterliegen jetzt noch einem Zusatzzoll von 10% auf Seiten Trumps. Das ist dann nicht viel. Also wenn diese 10% Zusatzzoll möglicherweise dazu führen, dass 20% der Produkte zwischen den USA und Europa nicht mehr gehandelt würden, dann müssten wir 20% von diesen 10-15% abziehen und wir hätten im schlechtesten Fall einen Effekt von 3%, die das Eurokay-Geschäft dadurch abnehmen würde. Da sieht man, wie irrelevant das ist im Vergleich zu den Riesenchancen durch diese Gemini-Kooperation, wo wir über 2-stellige Wachstumsraten sprechen. Und zusätzlich kommt ja noch die Hoffnung hinzu, und das übersieht man häufig in der Debatte noch, China und die USA, das ist das Hauptkonfliktfeld in Sachen Zöllen. Chinesische Produkte werden in der Tat jetzt sehr viel teurer in der Einfuhr in Richtung USA. Und das ist natürlich auch ein Feld, wo wir als Europäer möglicherweise in den USA trotz dieser 10% Zusatzzoll auf einmal einen neuen Markt erschließen, weil wir relativ gesehen jetzt Preisvorteile gegenüber chinesischen Anbietern haben können. Die können natürlich immer noch deutlich günstiger produzieren, aber wir haben jetzt beim Export in Richtung USA zwar einen Nachteil gegenüber US-amerikanischen Herstellern, über dieser 10%, aber einen großen Vorteil gegenüber chinesischen Herstellern, die wir bisher nicht hatten. Und deshalb würde ich selbst diese möglichen 3% Verlust der Frachtraten in Richtung USA mit einem dicken Fragezeichen versehen. Denn über diesen zuletzt genannten Effekt könnte das vielleicht sogar auch ins Positive drehen oder sich mindestens ausgleichen. Insofern sieht man schon, also hier ist nicht die große Zollproblematik für Eurocar. Übrigens, um das noch hinzuzufügen, man verhandelt jetzt in der EU massiv auch über Freihandelsabkommen. Das haben sicherlich viele in den Medien auch entnommen. Die Freihandelsabkommen mit Mercosur, mit Chile, mit Indien, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten werden jetzt sehr beschleunigt vorangetrieben. Und das sind alles weitere Kicker eigentlich für das Geschäft von Eurocar.
Ja, okay. Und wie sieht's mit den Autos aus?
Ja, Höhig transportiert ja tatsächlich Neuwagen von Kontinent zu Kontinent und ist damit sicherlich von diesen Zöllen betroffen. Allerdings nicht unbedingt in die Richtung, in die man denkt. Beispielsweise hat VW jetzt solche Autoliner dafür extra gemietet, um sie in Häfen stehen zu lassen, um diese Zölle auszusitzen. Das heißt, hier nimmt man sogar Angebot an Autolinern aus dem Markt, was die Preise tendenziell verteuern könnte. Den Gesamteffekt muss man hier, glaube ich, noch abwarten.
Vielen Dank. Danke an Tom alias Erntehelfer. Merci, danke.
Sehr gerne. Hat mich wie immer sehr gefreut mit euch.
Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek.
Börsenradio Network AG.